Liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, auch ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres gnädigen Gottes. Den Predigtext für heute finden wir in Philipper 4, 4 bis 7. Philipper 4, 4 bis 7. Sicher ein sehr bekannter Text. Philipper 4, 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid nicht besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allem Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Soweit der Text, lasst uns kurz beten. Herr Jesus Christus, du bist der Gegenstand und der Inhalt, die Quelle unserer Freude und unseres Lebens, unseres Friedens. Und ich bitte dich, dass du uns heute neu und tiefer damit erfüllst. Amen. Das Thema wurde schon angekündigt, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ja, sicher etwas, das wir uns alle wünschen. Aber sind wir bereit, den biblischen Weg zu gehen? Das ist die andere Frage. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir ein bisschen verwöhnt sind mit dem Wort Gottes. So oft hören und lesen, aber vielleicht zu wenig tun. Wir sind heute eingeladen, das auch zu tun, damit wir die Frucht davon genießen. Ich mache heute einen Fehler, hoffe, dass er nicht zu groß ist, indem ich nicht nur über drei Punkte spreche, sondern über vier. Es ist ein bisschen schwieriger, das sich zu merken, wenn es vier Punkte sind. Das haben wir gestern im Seminar noch gehört, das wir zurzeit durchführen. Aber ich hoffe, das klappt trotzdem. Und beim vierten Punkt geht es mir um die Folgen davon, wenn wir so leben, was Paulus uns hier schreibt. Und deswegen möchte ich euch den Vers 7 auch nicht voranhalten. Es geht um folgende Gliederung. Erstens, freue dich über die Gnade Gottes. Zweitens, denke nicht nur an dich. Drittens, vertraue deine Gebetsanliegen Gott an. Und viertens, und der Friede Gottes wird dein Leben bestimmen. Nochmals, freue dich über die Gnade Gottes. Zweitens, denke nicht nur an dich. Drittens, vertraue deine Gebetsanliegen Gott an. Und viertens, und der Friede Gottes wird dein Leben bestimmen. Wir leben in einer Zeit des Wohlstandes und der schier unendlichen Möglichkeiten. Scheint uns alles irgendwie möglich zu sein, sogar mit der Gesundheit ist heute schon so viel möglich wie nie zuvor. Aber gleichzeitig hat man so den Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben, die unzufriedener ist denn irgendwann sonst zuvor. Unsere Freude, unsere Zufriedenheit und auch die Dankbarkeit scheinen somit nicht vom Wohlstand abhängig zu sein. Die Bibel zeigt uns ein Rezept der Zufriedenheit und der Dankbarkeit. Nicht so einfach nach dem Motto, sei zufrieden mit dir selbst und mit der Welt, wie es in einem Lied heißt. So einfach geht das leider nicht. Wir wollten das ja alle. Sei einfach zufrieden und alles gut. Wenn ich euch sage heute, wie Paulus, freut euch, tut das, fertig, sagt ihr, wir würden es ja gerne tun, aber wir schaffen es nicht. Die Bibel zeigt uns auch den Weg dazu und Jesus vor allem als derjenige, der der gute Hirte ist, der hilft uns auch auf diesem Weg. Dass die äußeren Umstände nicht dafür verantwortlich sind, dass wir uns freuen können, dass wir dankbar und zufrieden sind, das zeigt uns besonders der Philipperbrief. Denn Paulus war, als er diesen Brief schrieb, schon bald mal 5 Jahre Gefangener. Allerdings war er jetzt zuversichtlich, dass er demnächst auf freien Füßen stehen würde. Das kann natürlich ein Grund zur Freude sein, aber der eigentliche Grund ist nicht der. Sondern der eigentliche Grund ist, wie bei uns besonders Philipper 1 zeigt, dass er gelernt hat, in allem ganz Jesus zu vertrauen. Auch wenn er Gefangener ist, Jesus ist nicht Gefangener, Gott ist nicht Gefangener, sein Wort auch nicht. Darauf vertraut Paulus in jeder Situation. Das ist der Grund seiner Zufriedenheit, seiner Dankbarkeit, seiner Freude. Und von ihm dürfen wir heute lernen. Erstens, freue dich über die Gnade Gottes. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Wer sich freut, der ist zufrieden. Und nun schreibt Paulus, dass wir uns freuen sollen, wenn es gut geht, wenn wir gesund sind, wenn wir Erfolg hatten. Nein, hier heißt es ausdrücklich und buchstäblich alle Zeit. Alle Zeit? Das ist unmöglich. Es geht doch gar nicht. Lebte Paulus etwa irgendwo zwischen Himmel und Erde und nicht in der realen Welt, in der wirklichen Welt. Nun, einer, der fast 5 Jahre im Gefängnis saß, der weiß wohl, wovon er spricht, wenn er sagt, alle Zeit. Frage ist, wie ist denn das wirklich, dass wir das heute umsetzen können? Ja, ganz einfach. Tu das. Nun, der Freude kann man nicht einfach befehlen. Denn die Freude ist nicht einfach von unserem motorischen Nervensystem abhängig, sondern ich denke vor allem vom vegetativen Nervensystem. Aber über das Gehirn können wir auch das beeinflussen. Und vor allem Gott kann das beeinflussen. Und davon ist Paulus überzeugt. Und wir dürfen lernen, zu erfahren, wo die Quelle der Freude ist und was der Gegenstand der Freude ist und was denn eigentlich auch Freude ist. Das ist die Frage. Was heißt Freude für Paulus hier? Nun, das ist interessant, das griechische Wort heißt Chara. Kann man sich gleich noch merken. Chara, ganz einfach. Und Chara ist abgeleitet vom Wort Charis. Charis wird meistens übersetzt mit Gnade, auch mit Gunst, aber in der Regel mit Gnade. Somit können wir sagen, sprachlich ist die Freude das Ergebnis der Gnade. Und das ist auch die einzige wahre Grundlage der echten Freude, von der Paulus hier schreibt. Die Gnade Gottes. Und Paulus überzeugt, diese Gnade Gottes ist unveränderlich zugänglich alle Zeit und deswegen können wir uns auch alle Zeit freuen. Frage ist, warum erlebt denn nicht jeder Mensch diese Gnade Gottes und damit auch diese Freude? Und die Bibel zeigt uns, dass Unzufriedenheit eine Folge der Sünde ist. Und von Natur aus lebt jeder Mensch im Unfrieden mit Gott. Und weil er im Unfrieden mit Gott lebt wegen der Sünde, hat er auch keinen Frieden im Herzen. Und deswegen sind wir unzufrieden. Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist, Johannes 10 nachzulesen, und der gute Hirte ist gekommen, sagt er, ich bin gekommen, damit ihr, die ihm nachfolgen, als seine Schafe, damit ihr das Leben und den Überfluss habt. Nicht nur ein bisschen. Sogar den Überfluss will Jesus schenken. Johannes 10, auf Vers 10 nachzulesen. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der dafür sein Leben lässt, für die Schafe. Nicht wie ein Raubtier, ein Wolf, der flieht, sondern der sogar bereit ist, sein Leben zu lassen, damit ihr das wahre Leben haben könnt. Dafür ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Und das ist der einzig wahre, echte, dauernde, bleibende Grund der Freude. Jesus sandte nach Lukas 10 seine Jünger aus und sie hatten viel Erfolg. Die Dämonen waren ihnen untertan und sind verschwunden, sind geflohen. Echt der Grund zur Freude. Und Jesus sagt dann in Vers 20, nicht darüber freut euch, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Das ist der echte Grund der Freude. Dass unsere Namen durch das Blut Jesu, durch die Vergebung der Sünden im Himmel eingeschrieben worden sind. Dass wir Himmelsbürger sind. dass wir ewiges Leben haben, dass wir Frieden mit Gott haben. Grundlage dafür ist die Gnade Gottes. Was ist Gnade? Nun, eine gute Erklärung, was Gnade ist, finden wir in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Ich muss sagen, ich war schon im ersten Studienjahr, als mir diese Verse so richtig, auch als ich sie so einigermaßen tief auch verstanden habe. 10 Jahre nach der Gewissheit, die ich damals mit 16 bekommen hatte, dass ich Kind Gottes bin. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Geschenk. Gnade ist hier ein Geschenk Gottes. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Gnade ist somit ein unverdientes Geschenk Gottes, das er uns in Jesus Christus gibt. Das besteht vor allem zuerst aus der Vergebung aller meiner Sünden Schuld und dem Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Wir haben Frieden mit Gott, wenn wir durch Jesus gerechtfertigt worden sind. Diese Gewissheit ist Grund echter Freude, wenn wir von dieser Gnade lernen zu leben. Nun schreibt Paulus, dass wir uns freuen sollen, man kann übersetzen, mit am Herrn oder im Herrn. Nun, beides ist sicher richtig, denn der Herr Jesus, der sein Leben für uns hingegeben hat, ja, und der unser Herr ist, der gute Hirte ist, er ist der Gegenstand der Freude und auch gleichzeitig die Quelle. Im Herrn heißt, dass er die Quelle meiner Freude ist. Wie Jesus sagt, ohne mich könnt ihr mich nicht tun. Wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht und die Frucht des Geistes unter anderem die Freude. Galater 5, 22. Im Herrn. Und gleichzeitig ist er der Gegenstand der Freude. Wie Lukas 10, Vers 20 sagt, nicht der menschliche Erfolg, selbst der geistliche Erfolg im geistlichen Leben ist nicht der eigentliche Gegenstand der Freude, sondern der Herr selbst. Seine Güte, das ewige Leben, das er mir geschenkt hat. Und er ist auch die Quelle der Freude. Die Gewissheit, dass ich von ihm geliebt bin, dass ich angenommen bin, auch wenn ich nicht vollkommen bin. Wenn ich kein vollkommener Mensch bin, auch wenn ich den Eindruck habe, alle die anderen sind besser als ich. Diese Gewissheit, von Jesus angenommen, geliebt zu sein, von dieser Gnade zu leben, das ist Gegenstand echter Freude. Und diese Gnade Gottes ist nicht eine einmalige Zuwendung Gottes durch die Bekehrung, durch die Vergebung der Sünden bei der Bekehrung, sondern ist eine ständige Zuwendung Gottes. Das griechische Wort charis ist etwas, das eine Dauerhaftigkeit zum Ausdruck bringt. Nicht ein Ergebnis, das einmal vorhanden ist und fertig, sondern wir leben eben ständig von dieser wohlwollenden Zuwendung Gottes im Angesicht Jesu Christi, wie wir das zum Beispiel im 2. Korinther 4, 6 nachlesen können. Freue dich über die Gnade Gottes. Das dürfen auch wir als Christen immer mehr lernen. Das ist die echte Grundlage und die einzig wahre Grundlage einer echten Freude. Nun, wenn wir so von dieser Gnade leben, dann sind noch nicht unsere Wünsche alle erfüllt. Wir sind nicht so fast irgendwie zwischen Himmel und Erden und der Erde, sondern wir sind noch auf der Erde und das heißt auch noch angefochtene Christen, noch leidende Christen. Aber wir dürfen lernen, hier auch an andere zu denken. Denke nicht nur an dich. Vers 5. Eure Milde werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Was heißt Milde? Kennt vielleicht das Wort mildern, auch nicht so häufig gebraucht, aber es ist vielleicht auch bekannt, dass es mildert, wenn wir Schmerzen haben. Dann mildert, dann tut's gut. Milde kann man auch übersetzen mit Lindigkeit, auch das ein Wort, das nicht so oft verwendet wird, aber es lindert auch, wenn es gut tut. Hä? Wenn die Schmerzen nachlassen, dann lindert es. Man kann aber auch wiedergeben mit Nachtsicht. Nachtsicht. Jemand ist nachgiebig. Der ist mild. Mild sein heißt nach der Bibel, nach dem Paulusbriefen besonders, das Gegenteil von streitsüchtig sein. Auch das Gegenteil von Härte, menschliche Härte. Paulus verwendet das Wort parallel zum Wort Sanftmut. Wer mild ist, ist sanftmütig. Und so ein Mensch muss nach Jakobus 3,17 nicht immer recht haben. Er ist folgsam, mild, folgsam. Er sucht den Frieden mit den Mitmenschen. Nun schreibt Paulus, diese Milde sei bekannt den Menschen, die euch wohlgesonnen sind. Oder? Er schreibt ausdrücklich allen Menschen. Allen Menschen. Meiner Frau, meinen Kindern, auch wenn sie manchmal nicht so wollen wie ich, meinem Arbeitskollegen, der mir Probleme bereitet, allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, allen Menschen. Alle sollen unsere Milde, unsere Nachsicht aus eigener Erfahrung kennenlernen. Römer 8, 12, Vers 18 betont Paulus, so viel an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Frieden ist etwas, eine gegenseitige Beziehung. Von daher ist Paulus hier realistisch genug, um zu wissen, das ist nicht immer möglich. Auch wenn wir den Frieden leben, gibt es immer Menschen, die mit uns nicht im Frieden leben wollen. Vielleicht gerade, weil wir im Frieden Gottes leben. Leider manchmal auch Glaubensgeschwister. So viel an euch liegt. Wir müssen also dann kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich den Frieden lebe, aber jemand anders den Frieden nicht mit mir haben will. Ich kann ihn nicht zwingen. Das weiß Paulus. Aber auch gerade diese Person soll meine Milde, meine Lindigkeit oder Nachsicht aus eigener Erfahrung kennenlernen. Und wenn ich so diese Milde liebe, dann werde ich den Frieden Jesu ausbreiten. Dann kann ich ihn weitergeben. Eine solche Person wird nicht neidisch sein, wenn der Nächste mehr Geld hat, wenn er einen besseren Arbeitsplatz hat, ein besseres Haus, ein schönes Auto und was auch immer. Vielleicht sogar die bessere Gesundheit. Nein, eine solche Person lebt von der Gnade und ist bestrebt, diese Gnade weiterzugeben. Für andere Menschen da zu sein. Das ist die Grundlage, damit wir auch zufrieden und glücklich leben können. Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus, wo er 3 Jahre lang gewirkt hat, Apostelgeschichte 20, Vers 35, dort lesen wir, dass Paulus zu den Ältesten von Ephesus sagt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das betrifft nicht nur das finanzielle Geben. Das spricht Paulus hier zwar primär an. Paulus als einer, der eigentlich ein Recht gehabt hätte, voll vom Lohn der Gemeinde zu leben, hat mit eigenen Händen gearbeitet, um auch Armen zu helfen. Aber das betrifft auch das ganze Leben. Geben ist seliger als nehmen. Ich kann auch sonst, also nicht nur bei den Finanzen, einfach erwarten, dass alle mir geben, dass die Gemeinde für mich da ist, dass man mich einlädt und so weiter. Und wenn sie es nicht tun, dann meckere ich. Ach, diese Gemeinde, such mir deine andere. Da wird man jemand eingeladen und freundlich begrüßt. Wenn jeder nur vom anderen erwartet, was ist dann mit der Gemeinde? Müssen wir immer mit berücksichtigen. Ich erwarte vom anderen, aber was bin ich bereit zu geben? Geben ist seliger als nehmen. Was heißt das? Eine Person, die lernt primär zu geben, nicht sich kaputt machen zu lassen, das ist was anderes. Nicht sich ausnützen zu lassen, zu falsch. Aber eine Person, die gerne gibt, nicht nur finanziell, wird viel glücklicher sein, wird dankbar sein. Die lernt zufrieden zu sein. Das ist eine ganz andere Haltung. Und wir tun gut darin, das zu lernen. Eure Milde, lasst kund sein, allen Menschen. Trotzdem haben wir manchmal Schwierigkeiten, Wünsche, Gebetsanliegen, Einschränkungen. Und damit dürfen wir zu Gott kommen. Drittens, vertraue deine Gebetsanliegen Gott an. In Vers 6 lesen wir, seid um nichts besorgt, sondern in allem, sondern durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nicht nur die Milde soll den Menschen bekannt werden, sondern unsere Gebetsanliegen sollen Gott kund werden. Auch als Christen haben wir Gebetsanliegen, haben Wünsche und nicht alle Wünsche werden erfüllt. Ist das ein Grund zur Unzufriedenheit oder zum Unfrieden? Nein, wir dürfen als Christen lernen, mit unseren Schwächen und Begrenzungen zu leben und vor allem auch damit zu Gott zu kommen. Es gibt Christen, das habe ich auch schon als Jugendlicher in einem Buch gelesen, dann heißt es, wenn du etwas brauchst, dann danke Gott dafür und du bekommst es. So nett. Tönt gut, hä? Aber biblisch meines Erachtens nicht richtig. Und ich glaube, dass solche Menschen sich schnell selbst und Gott etwas vormachen. Sozusagen, wenn ich Gott Danke sage, dann ist er verpflichtet, mir das auch zu geben. Ich habe ja dafür gedankt. Ist Gott nicht. Ist Gott nicht verpflichtet, mir das zu geben. Es heißt zwar im 1. Thessalonicher 5,18, seid dankbar in allen Dingen. In allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Epheser 5,20, danket Gott in Christus Jesus für alles. Das ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe im Neuen Testament, wo es heißt, dass wir für alles danken. Was anderes, wenn wir in allem danken, als wenn wir für alles danken. Nun schreibt Paulus hier in Philipper 4, Vers 6, dass wir in allem, also wirklich in allem, unsere Anliegen, das heißt unsere Gebetsanliegen, durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden lassen sollen. Christen dürfen ganz aufrichtig, ohne Heuchelei, mit ihren Gebetsanliegen und Wünschen zu Gott kommen, als dem liebenden Vater. Wir müssen Gott nichts vormachen. Das betrifft auch das öffentliche Gebet. Wenn wir öffentlich beten, geht es nicht darum, dass wir die Mitmenschen, die Mithörenden beeindrucken. Ach, der kann aber so super schön beten. Ein wirklich geistlicher Christ. Es geht auch nicht darum, dass ich indirekt versuche, dir eine Botschaft weiterzugeben. Ich bete sozusagen indirekt für dich, damit du das hörst und endlich mal darüber nachdenkst und dich verändern lässt. Sondern es geht um ein Gespräch mit Gott. Und wenn wir öffentlich beten, dann sagen alle Amen dazu und das ist dann auch ihr Gebet. Aber es ist trotzdem ein Gespräch mit Gott. Und Jesus sagt, in Matthäus 6, Vers 8 vor dem Vater unser, das im Vers 9 beginnt, Matthäus 6, Vers 8, euer Vater im Himmel weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. Euer Vater im Himmel. Durch Jesus ist Gott unser Vater. Er weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. Nun schreibt Paulus, dass wir mit Dankbarkeit unsere Gebetsanliegen Gott darbringen sollen. Wer dankbar ist Gott gegenüber, der ist bereit, sich Gott zu unterordnen. In Römer 8, Vers 28 lesen wir, dass alle Dinge wiederum, nicht nur das Gute, scheinbar Gute, alle Dinge wirken zum Guten mit denen, die Gott lieben. Liebe und Dankbarkeit gehören sicher eng zusammen. Unsere Dankbarkeit zeigt, dass wir Gott lieben und dass wir ihm vertrauen. Lernen wir also, dankbar zu sein. Dadurch kommt die Liebe und das Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck. Und wenn wir dankbar sind, dann können wir uns auch annehmen, wie Gott uns angenommen hat in Jesus Christus. Römer 15, Vers 7. Und nun zieht Paulus daraus eine Folgerung. Vers zum Punkt 4. Und der Friede Gottes wird dein Leben bestimmen. Vers 6, Vers 7 lesen wir. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, dass man ihn also nicht wirklich begreifen kann, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das und der Friede Gottes. Das und ist hier im folgenden Sinn zu verstehen. Mit anderen Worten, wenn ihr das lebt, was in Versen 4 bis 6 beschrieben wurde, dann wird der Friede Gottes eure Herzen bewahren. Das ist eine Folgerung. Doch, was ist der Friede Gottes? Nun, der Friede Gottes ist nicht primär ein Gefühl, sondern ein Zustand. Ein Zustand der Harmonie mit Gott. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun durch den Glauben, durch Jesus Christus gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Christus ist unser Friede. Epheser 2, Vers 14. Der Friede ist primär ein Zustand aufgrund der Sündenvergebung. Meine Sünden vor Gott vergeben sind, habe ich Frieden mit Gott. Aber dieser Friede soll auch mein Leben mehr und mehr prägen. Das ist, was Paulus hier schreibt. So lesen wir in Römer 14, Vers 17 und 18. Denn das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, auch wenn wir Essen und Trinken brauchen, nötig haben, sondern in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn ihr darin dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 15, Vers 13 schreibt Paulus dann weiter im nächsten Kapitel: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden. Immer mehr soll dieser Friede Gottes uns erfüllen. Der Friede Gottes wird unsere Herzen bewahren, heißt es hier. Bewahren, das ist im Griechischen ein militärischer Ausdruck, heißt so viel wie in Gewahrsam halten. In Schutz. Ein gleicher Ausdruck, der im 1. Petrus 1, Vers 5 erscheint, wo es heißt, dass wir, während unser Erbteil im Himmel aufbewahrt wird, hier auf Erden durch den Glauben in Gewahrsam gehalten werden. Durch den Glauben. Gott bewahrt uns. Und nun sagt Paulus, unsere Herzen und Gedanken. Damit ist der innere Mensch gemeint, der um Epheser 3, Vers 6 und 17 angesprochen wird. Und er braucht besonders den Schutz. Also es sind nicht primär die äußeren Umstände, sondern es ist unser Herz und es sind unsere Gedanken, die ja auch so frei sind. So frei, dass wir sie selbst nicht kontrollieren können. Der Friede Gottes wird unsere Herzen und Gedanken bewahren. Und der Friede Gottes, heißt es hier. Was sind Probleme unserer Gedanken? Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, und aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen. Kommen aus dem Herzen. Aber die Gedanken werden durch die Blicke genährt. Und deswegen sagt Jesus in Bezug auf Hurerei, Ehebruch in Matthäus 5, 28, 29, wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus. Wende dich ab, konsequent, weil die Gedanken durch die Blicke genährt werden. Und wir leben in einer Zeit, wo das sicher ein größeres Problem ist, denn je. Und wie Idea des Serschen zeigen, ist das Problem mit der Hurerei nicht nur unter Nichtchristen, unter nichtchristlichen Männern weit verbreitet, sondern auch unter christlichen Männern. Also kann man gelegentlich mal Idea nachlesen, dass das Problem auch in christlichen Männern, unter christlichen Männern sehr weit verbreitet ist. Gott sagt nun, Paulus schreibt hier, der Friede Gottes wird unsere Gedanken bewahren. Frage jetzt, warum tut er es nicht immer? Nun, wir sind keine automatische Maschine. Das Problem. Wir sollen uns auch bewahren lassen. Jesus sagt, wende dich ab, reiß das Auge aus, das ist natürlich sicher nicht buchstäblich gemeint, das heißt, wende dich konsequent ab von entsprechenden Bildern. Also das Problem ist einerseits die wirkliche Welt, in der wir leben heute, und auch die Bilder im Internet, in den gedruckten Medien und so weiter. Es gibt ja keine Tabus mehr bald. Wir als Christen müssen, dürfen lernen, damit umzugehen, mit Gottes Hilfe. Das Problem ist nicht die Umwelt, das eigentliche Problem, sondern unser Herz, unsere Gedanken. Das ist das Problem. Lassen wir uns bewahren. Wende dich ab. Nehemia 8, Vers 10 lesen wir diese bekannte Stelle. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Könnt ihr auch übersetzen, eure Burgfeste, eine Schutzmauer. Wie in einer Burg sind wir geschützt durch die Freude am Herrn. Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit und der Friede Gottes wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt. Mit anderen Worten, wir können diesen Frieden mit unserem Verstand nicht wirklich begleiten. Deswegen verstehen Menschen, die nicht Christen sind, das auch nicht so richtig. Aber sie können es beobachten, wenn wir diesen Frieden haben. Das können wir erleben durch Christus. Wie gesagt, wir leben in einer Welt, die gefallen ist, aber als Christen, wir leben mit Wünschen, Sehnsüchten, die nicht immer ganz gestillt werden können. Und trotzdem sollen wir uns so reichlich von Gott beschenken lassen und lernen, damit umzugehen. Paulus geht in Vers 9, Philipper 4, noch einen Schritt weiter und sagt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Vers 7, der Friede Gottes wird euch bewahren. Vers 9, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Natürlich ist er immer da, aber wir dürfen uns immer mehr von ihm erfüllen lassen, indem wir mit seiner Kraft das auch umsetzen, was er von uns verlangt. Fasse das zusammen. Erstens, freue dich über die Gnade Gottes. Das Wort Freude ist im Griechischen abgeleitet vom Wort Gnade. Die Freude ist das Ergebnis der Gnade. Die Gnade ist die Ursache, die Grundlage für die echte Freude. Die Gnade Gottes kommt uns in Jesus Christus entgegen. Im Tod, im Sterben Jesu, in der Auferstehung Jesu. Durch Jesus kommt diese Gnade in mein Leben. Und ich darf mich immer mehr von ihr erfüllen lassen und auch von dieser Gewissheit leben. Durch Jesus bin ich geliebt, bin ich angenommen. Das ist die echte Grundlage für die bleibende Freude. Zweitens, denke nicht nur an dich. Eure Milde, eure Nachtsicht soll allen Menschen bekannt werden. Legen wir uns nicht gleich auf. Das heißt natürlich nicht, dass ich immer nur alles akzeptieren muss. Trotzdem, es ist eine andere Haltung. Reg mich nicht gleich auf, sondern ich versuche, den Frieden Gottes weiterzugeben. Und das heißt auch, im Frieden mit den Mitmenschen zu leben. Auch mit meinen Kindern, mit meiner Frau und so weiter. Und es ist wichtig, dass wir das frühzeitig lernen. Man erlebt Leute auf dem Sterbebett und merkt, die haben nicht Frieden mit dem Sohn, mit der Tochter. Im hohen Alter schauen wir, dass wir dort im Frieden leben. Drittens, vertraue deine Gebetsanliegen Gott an. Wir dürfen aufrichtig zu Gott kommen. Wir müssen Gott gar nichts vormachen. Gott ist ein liebender Vater. Ich muss nicht heucheln, so tun, als wäre ich ein super frommer Mensch, der keine Bedürfnisse hat. Nein, wir haben Bedürfnisse und wir dürfen ehrlich damit zu Gott kommen. Und er wird uns helfen, er wird uns Beispiel und die Dankbarkeit zeigt, dass ich ihm vertraue, dass ich weiß, er wird es gut machen. Und der Friede Gottes wird unser Leben bestimmen, unsere Gedanken bewahren und wir lassen das auch gerne zu, wenn wir verstanden haben, worum es geht. Frage ist, was erfüllt unser Leben? Sind es oberflächliche Befriedigungen? Die können nicht unser Leben befriedigen. Jesus Christus allein kann das tun und der Dienst für ihn. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben gegeben, damit wir das Leben und die Fülle haben sollen, weil du der gute Hirte bist, so hast du es selbst gesagt. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir diese Fülle nicht nur für uns erleben, sondern dass wir das auch weitergeben. Schenke du Gnade, bewahre uns mehr und mehr. Ja, und erfülle du unser Leben, dass wir uns auch leiten lassen durch deinen guten Geist und uns dir unterordnen. Danke, Herr, für diesen Reichtum, den wir durch dich empfangen haben und immer wieder neu bekommen. Amen.